Es wäre eigentlich interessant, wenn wir jetzt einander könnten erzählen, was wir so in den letzten Wochen erlebt haben, was wir so für eine Woche gehabt haben. Das ist bei so vielen Menschen so ein bisschen schwierig, darum machen wir das nicht. Ich könnte nachher vielleicht beim Kaffee mit dem einen oder anderen noch über das reden. Ich weiss also nicht so ganz genau, was du für eine Woche gehabt hast und mit welchem Gemütszustand du heute Morgen da sitzt oder auch zulässt im Livestream. Aber was ich ziemlich oder eigentlich hundertprozentig sicher bin, ist, dass du irgendeine Art diese Woche mit Not und Leiden konfrontiert worden bist. Ich nehme an, ein paar von uns haben einmal Zeitung gelesen oder die Tagesschau geschaut, News-App durchgescrollt und dann geht es ja immer wieder um Krieg, Katastrophen, Not, Leiden und so weiter. Aber dann müssen wir ja gar nicht so weit schauen. Wir können in unserem nächsten Umfeld schauen. Und ich nehme an, in deinem nächsten Umfeld hat es Leute, die irgendwie leiden, die vielleicht krank sind, die vielleicht mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, die vielleicht Beziehungen haben, die auseinanderbrechen. Und dann kann es ja noch näher kommen. Vielleicht bist du heute Morgen da und dir ist gar nicht nach Freude und Jubel und so weiter, weil du eigentlich leidest. Vielleicht kämpfst du seit Jahren mit einer Krankheit. Vielleicht hast du Probleme an deiner Arbeitsstelle und du weißt nicht, wie du das kannst lösen, wenn es morgen wieder dorthin geht. Vielleicht hast du Herausforderungen in deiner Familie. Vielleicht hast du auch eine Beziehung in deinem Leben, die am Zerbrechen ist. Und eine normale Woche liegt hinter uns, aber ich bin sicher, wir sind alle auf irgendeine Art mit Not, mit Leiden, mit Druck, mit Belastung, mit Schmerzen konfrontiert worden. Das ist das Leben, oder? Das ist das Leben und wir sind mit drin in diesem Leben. Und wir haben in den letzten Wochen darüber geredet, über das Thema von Lobpreis. Gott loben, ihn preisen. Die letzten Tage, all die vielen Fotos von dem schönen Schnee draussen, die alle Leute gepostet haben. Das ist nichts anderes als Lobpreis. Wenn man sich freut, wie schön dass der Winter kann sein. 2 Tage im Jahr im Mittelland. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass Lobpreis kann als Fest im besten Sinn als Fest verstanden werden. Und wir haben aber auch darüber geredet, ja, Lobpreis hat etwas mit Dankbarkeit zu tun, es hat mit Freude an Gott zu tun, es hat mit Begeisterung zu tun und da kann man eben sehr gut mit Musik zum Ausdruck bringen. Aber wenn du vielleicht an deine vergangene Woche denkst oder die letzten Monate, vielleicht an deine eigene Situation, wo du drin steckst, dann stellst du dir vielleicht die Frage, wie kann ich mit all dem, was ich gerade erlebt habe, oder in Anbetracht von all dem Leiden in dieser Welt, wie können wir denn da Gott wirklich von Herzen loben? Ist denn die Freude, bleibt uns die nicht sozusagen im Hals stecken? Wir schließen heute eben die Reihen ab, wie Isabel schon gesagt hat, und wir beschäftigen uns heute vielleicht mit dem grössten Kritikpunkt an der sogenannten modernen Lobpreisbewegung. Und ich würde sogar noch weiterfassen. Ich glaube, es ist ein grosser Kritikpunkt an der Art, wie wir Kirchen hier in modernen Freikirchen machen. Kritik lautet so in etwa, es gibt keinen Raum oder nur ganz wenig Raum für Klage, fürs Leiden, für die persönlichen Nöte. Wo kommt denn das einmal zum Thema? Wo wird das mal thematisiert? Die modernen Lieder, die stark geprägt sind von unseren Freunden, von der charismatischen Bewegung, da geht es oft um Sieg, um die Herrlichkeit von Gott, um den Durchbruch im Glauben. Und das ist alles ganz wichtig. Aber Kritik ist ein bisschen, wo sind dort die Schattenseiten vom Leben? Wir gehen nicht alle von einem Sieg zum Nächsten gehen. Von einer Herrlichkeit zur Nächsten. Wo hat es Raum für Klage, für die Schattenseiten, für die Not von unserem Leben und von dieser Welt? Und ganz ein ähnlicher Vorwurf ist ein bisschen das Lobpreis, auch die Art von Lieder, die man vielleicht hört. Kann so eine Art wie eine Flucht vor der Welt sein. Dass man die Augen zumacht vor der Realität und einfach die Lieder über sich ergehen lässt, so wie ein geistliches Sprudelbad, wo es einem nachher wieder besser geht. Aber eigentlich hat es nicht so viel zu tun mit der Welt und mit dem Leben, wo wir drinstehen. Das ist so die Kritik, die man immer wieder hört an diesen modernen Lobpreisliedern. Und wenn es dir manchmal ähnlich geht und du vielleicht heute gar nicht in die Stimmung bist, zum laut singen und Gott Danke zu sagen, dann möchte ich dir einfach sagen, du bist ganz herzlich willkommen, weil ich habe gute Nachrichten für dich. Gute Nachrichten für uns alle. Wir haben davon geredet in den letzten Wochen, dass Lobpreis das erste Mal eine Einladung ist in die Gemeinschaft, in die liebevolle Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Und wenn Lobpreis das erste Mal eine Einladung ist in die Gemeinschaft mit Gott, dann muss auch im Lobpreis Platz sein für Klage, für unsere Schmerzen, für unsere Not. Ich würde sogar so weit gehen, ich habe es mal so formuliert, erst der Lobpreis, wie wir ihn in den letzten Wochen definiert haben, schafft den nötigen Raum, um unsere Klage zu äußern und weckt gleichzeitig Hoffnung im Angesicht von einer leidenden Welt. Der Lobpreis schafft den Raum für Klage und Hoffnung in einer leidenden Welt. Und über das wird man heute ein bisschen nachdenken. Es wird auch wieder ein bisschen theologielastig werden. Es könnte auch ein bisschen schwerere Predigt werden, weil wir viel über Leiden reden heute. Aber ich hoffe, dass wir am Schluss etwas Neues gelernt haben über Lobpreis und Klage. Ich werde im nächsten Teil über den mitleidenden Gott reden. Den mitleidenden Gott. Ich habe in der letzten Woche eben immer wieder versucht aufzuzeigen, dass Lobpreis, auch wenn wir beten, wenn wir singen und so weiter, das ist nicht irgendwie ein Weg, wie wir versuchen, zu in die Gegenwart von Gott hineinzukommen, uns irgendwie Gott zu nähern, sondern dass Lobpreis eigentlich von Gott ausgeht. Gott selber ist in sich, in dieser Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Untrübte Freude. Da ist gegenseitige Ehrerbietung, da ist gegenseitige Höherachtung und Wertschätzung und Liebe und Freude und alles Schöne ist in Gott selber. Und Lobpreis ist die Einladung, dass wir Teil werden dürfen, dass wir die Freude, dass wir die Liebe von Gott miterleben dürfen, in dieser Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Geist. Aber auch da gibt es, auch in Gott selber, ich muss da noch schnell etwas schreiben. Da kommt eben die Not und die Klage rein. Die muss ihren Platz haben. Im Lobpreis. Weil auch die Freude von Gott ist nicht ganz untrübt. Das Leiden von dieser Welt, das betrifft Gott selber auch. Christen reden viel davon, dass Sünde und das Böse in dieser Welt ein Problem für uns Menschen ist. Und das stimmt absolut. Wir haben das Problem mit dem Bösen in dieser Welt. Man muss nur die Augen aufmachen. Aber das Böse und das Leiden in dieser Welt ist auch ein Problem für Gott. Nicht, weil Gott der Ursprung vom Bösen ist, nicht, weil Gott das Böse in dieser Welt geschaffen hat, sondern weil das Böse die Schöpfung von Gott, all das Gute, was er in dieser Welt gemacht hat, anfängt oder schon tut, immer mehr zerstören. Und Gott hat die Welt so lieb, dass das, was dieser Welt schadet, auch ihn betrifft. Auch ihn schmerzt. Auch ihn mitleiden lässt. Und darum reden Theologen, die haben immer so spannende Begriffe für so Sachen, die reden auch von einem trinitarischen Drama. Ein trinitarisches Drama. Und über das möchte ich ein bisschen erzählen, was man unter dem versteht. Ein Theologe, den ich immer wieder zitiert habe, der hat es folgendermaßen definiert. Der dreifaltige Gott wird zum mit uns und um unseretwillen leidenden Gott. Nochmal, Gott ist nicht der Ursprung oder der Schöpfer vom Bösen und vom Leiden in dieser Welt, aber er ist auch nicht unbeteiligt. Er steht nicht einfach am Spielfeldrand und denkt so, ja, die haben das Rechtsproblem auf dieser Welt. Ich gebe ein paar gute Tipps, sondern Gott beteiligt sich selber, wird selber Teil von dem Leiden und wird so zum mitleidenden Gott. Ich habe auch immer wieder gesagt in diesen Wochen, dass die Trinität von Gott immer auch zusammen aktiv wird. Es ist immer Vater, Sohn und Geist, die aktiv werden zu unseren Gunsten, die wirken in dieser Welt. Und es sind auch alle, es ist auch Gott als Ganzes, der leidet am Zustand dieser Welt, der leidet auch an unserer Not und an unseren Schmerzen. Man könnte es so mal bildhaft oder als Geschichte so beschreiben. Der Mensch hat mit der Entscheidung, dass er Gott nicht die Ehre gibt im Leben, sondern seine eigenen Wege geht, ist der Mensch in einen Morast hineingekommen. Man könnte sagen, in einen Treibschlamm, in einen Treibsand. Ein Morast, den er selber nicht mehr herausfindet, sondern immer tiefer drin versinkt. Und Gott sieht das Drama, er sieht das Leiden. Aber jetzt anstatt, dass er einfach von außen her ein paar schlaue Tipps gibt oder sagt, ihr müsst es vielleicht so und so machen, kommt der Gott selber in den Morast, in den Treibsand von der Sünde und vom Bösen hinein. Und begibt sich so selber übrigens in grösste Gefahr. Also Gott sieht das Drama und wird Teil davon. Und wir sehen das bei Jesus, in seiner Geschichte, wo er auf die Welt gekommen ist. Und das ist so schön in der Trinität, dass alle beteiligt sind. Der Vater ist der sendende Gott. Der Geist ist der befähigende Gott. Der, wo Jesus Kraft gegeben hat, um in die Welt zu kommen. Der Vater sendet und der Sohn kommt in die Welt, in den Morast, in die Sünde, ins Böse von dieser Welt. Und dass Jesus gelitten hat unter dem Bösen in dieser Welt, unter dem Morast von dieser Welt, das sehen wir sehr eindrücklich, wo Jesus den Weg ans Kreuz gegangen ist, die sogenannte Passionsgeschichte. Im Garten Gethsemane, an dem grünen Donnerstag, also einen Tag bevor Jesus gekreuzigt wurde, dort lesen wir etwas, haben wir einen faszinierenden Einblick ins Seelenleben von Jesus. Markus 14, dort heißt es, von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und dann der übernächste Vers, 36, dort heißt es, dort betet Jesus, sagt, Abba, Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch, also der Weg ans Kreuz, meint er da, an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wir müssen einfach festhalten, dass Jesus an dieser Stelle ganz gewaltig gelitten hat. Jesus hat Angst gehabt, Jesus hat einen psychischen Druck gehabt, Jesus hat eine Anspannung gehabt in dem Moment, wo es schier unermesslich war, wo Jesus fast selber daran zerbrochen ist. Und der Vers, Vers 36, der kann so wie zu einem Modellgebet werden für uns, von der Klage eingebettet in den Lobpreis. Oder wie sich Lobpreis und Klage ergänzen. Ganz kurz dazu. Jesus fängt da an und sagt, Abba, Vater. Das ist der tiefste Ausdruck von seinem Vertrauen zu seinem Vater. Er sucht Gemeinschaft mit seinem Vater. Er sucht Nähe zu seinem Vater durch den Heiligen Geist. Und dort fängt ja Lobpreis an, haben wir gesagt. Wir suchen die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Jesus sucht die Gemeinschaft auch im Leiden drin. Und dann sagt er, alles ist dir möglich. Wieder Ausdruck davon, dass er, das ist auch Lobpreis. Er sagt zum Vater, dir ist alles möglich. Du kannst alles tun. Ich habe erlebt, was du alles kannst tun. Wenn wir uns erinnern, wie wir es in dem Lied vorher gehört haben, was Gott alles da hat für uns, das ist Lobpreis. Also Jesus fährt an in dem Gebet mit Lobpreis. Er sagt, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Und dann sagt er, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Ich würde sagen, das ist eine Kombination von Klage und Bitte im Gleichen. Jesus sagt da, Vater, grad, ich will das nicht. Vater, lass den Schmerz, lass den Weg ans Kreuz an mir vorbeigehen. Jesus hätte das nicht wollen, wenn wir uns einmal so bewusst werden. Jesus will in dem Moment das nicht. Er will dem bitteren Weg, dem schlimmen Weg aus dem Weg gehen. Er bittet, aber der Vater erhört sein Gebet nicht. Und da liegt ganz, ganz viel Zuversicht, ganz, ganz viel Verständnis von Jesus für uns. Wenn du in einer Situation bist und du betest und es passiert nicht das, was du darum betet hast, dann bist du mit Jesus ganz nahe unterwegs. Jesus hat die Situation gekannt, dass er betet hat und sein Gebet ist nicht erhört worden. Er hat geklagt und sein Gebet ist nicht erhört worden. Und dann schließt er ab, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich will sagen, das ist jetzt eine andere Form von Lobpreis. Das ist eine gestärkte Art von Lobpreis. Jesus hat geklagt, Jesus hat gebetet und aus dem heraus entsteht eine kämpferische, eine entschiedenere Form von Lobpreis. Jesus hat das durchgekämpft und sagt jetzt, und ich vertraue dir und ich gehe den Weg, den du parat hast für mich, Vater. Also da sehen wir etwas, wie Jesus selber gelitten hat und geklagt und Gott trotzdem gelobt hat. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu der Rolle des Heiligen Geist in diesem trinitarischen Drama. Man sagt, der Vater ist der Sendende, Jesus ist der, der gesendet worden ist, und der Geist ist der, der das überhaupt fähig, Jesus überhaupt befähigt hat dazu. Es gibt eine andere interessante Stelle im Hebräerbrief, dort heißt es, Hebräer 9,14, wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Da geht es im Zusammenhang um Opferungen. Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Also der Heilige Geist, wo Jesus überhaupt, also erst möglich gemacht hat, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Er hat bewirkt, dass Maria schwanger wurde. Das haben wir gerade im Glaubensbekenntnis gebetet. Der Heilige Geist hat bewirkt, dass Jesus in die Welt hineinkommen konnte. Jesus hat den Heiligen Geist empfangen bei der Taufe. Der Heilige Geist war es, der Jesus dazu gebracht hat, in die Wüste zu gehen. Und der Heilige Geist ist auch der, der Jesus befähigt hat, den Weg ans Kreuz zu gehen, das Leiden auf sich zu nehmen, den Tod für uns zu sterben. Und was ich ganz interessant finde, wenn man nachher weiter schaut im Neuen Testament, der Heilige Geist kommt gerade im Leiden und im Schmerz ganz besondere Rollen über. Im Römerbrief steht Römer 8,26, ganz ein zentraler Vers zu dem Thema. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Wenn wir kein Wort mehr finden, dann ist der Heilige Geist, der in uns betet, wo das Seufzen von unserer Seele zum Vater bringt. Ich bin diese Woche nach einem anstrengenden Tag auf das Sofa gehockt und habe so richtig geseufzt. Ich habe es nicht einmal gemerkt. Dann sagt Noemi zu mir, meine Frau, so hast du gerade gebetet. Und ich sage, ja. Wenn wir seufzen über die Herausforderungen, über die Not von unserer Welt und wo wir drinstehen, was ist das? Das ist so ein Geschenk, dass der Heilige Geist das übersetzt, betet für uns, wenn wir kein Wort mehr finden. Und das wiederum erinnert uns daran, dass wir eingeladen sind in die Gemeinschaft, in die Nähe von Vater, Sohn und Geist, auch gerade im Klagen drin. Also das ist einmal ein ganz kurzer Abriss über das Thema vom mitleidenden Gott, von dem trinitarischen Drama. Gott selber hat eine Lösung finden für das Böse und für das Leiden dieser Welt. Und jetzt werde ich in einem zweiten Teil noch darüber reden, was bedeutet das jetzt für uns? Ich glaube nämlich, wenn Gott ein mitleidender Gott ist, dann können wir zu mitleidenden Menschen werden. Achtung, mitleidende Menschen sind nicht das gleiche wie Menschen, die Mitleid haben. Der Unterschied ist, wenn du mit jemandem Mitleid hast, dann kannst du schön am Rand, immer noch, du kannst schön am Rand stehen bleiben und sagen, ah oh, ja, der tut mir leid dort hinten. Ja, der hat jetzt wirklich keine Beschwerung im Leben. Ich habe schon Mitleid mit dem. Aber das Mitleiden bedeutet, dass wir hingehen und Teil werden vom Leben von anderen Leuten und auch ein Leiden mittragen mit anderen. Sei das in unseren Familien, sei das in unseren Beziehungen, sei das hier in der Kirche, sei das in unseren Kleingruppen, sei das in unseren Freundschaften. Dass wir nicht einfach davonlaufen, sondern dass wir das Leiden von anderen Leuten mittragen. So wie Gott unser Leiden mitträgt. Und ich möchte aus dem Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, ich möchte 4 Punkte darüber reden, wie das ganz konkret kann aussehen, wie wir Klage und Lobpreis miteinander verbinden können. Das erste ist, Klage fährt mit Lobpreis an. Klage fährt an mit Lobpreis. Viele Klagen, es gibt ja ganz viele Klagepsalmen, wenn ihr die mal ein bisschen lesen wollt, die sind wirklich zum Teil sehr düster, sehr traurig. Aber interessant ist, dass alle Klagepsalmen sich an Gott wenden. Nehmen wir den Psalm 137. Das ist ganz ein tief trauriger Psalm, weil er ist geschrieben im Exil in Babylon. Und Psalm 137, 4, dort heißt: Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Nur, das Interessante an dem Vers ist, dass das eine Aussage ist, die eingebettet ist in ein Lied, das an Gott gerichtet ist. Also der Schreiber singt zu Gott: Wie könnte ich dir ein Lied singen? Und genau das ist der Punkt. Der Dichter, der Schreiber sucht Gemeinschaft mit Gott, obwohl er eigentlich sagt: Ich mag gerade überhaupt nicht ein Lied singen für Gott. So funktioniert Klage mit Lobpreis. Dass wir uns trotzdem aufmachen, dass wir uns trotzdem öffnen für die Gemeinschaft mit Gott, auch wenn es uns eigentlich nicht danach ist, zu singen oder was auch immer. Immer dann, wenn wir bewusst uns irgendwie öffnen für Gott, im Alltag, beim kurz durchschnaufen, seufzen und an Gott denken. Wenn du dich aufmachst, da in einen Gottesdienst zu kommen, wenn du deine Bibel aufschlägst, um zu sagen: Gott, red etwas zu mir. Sind das immer Möglichkeiten, wie Gott uns kann, gerade auch in der Not und im Klagen, begegnen. Also Klage fährt mit Lobpreis an. Dann der zweite Punkt. Nachher kommt und nachher braucht es die ehrliche Klage. Ist nicht so schön geschrieben. Ehrliche Klage. Vielleicht denkst du so: Ah, wieso reden wir heute über Klage und so? Das ist so schwierig und so ein anstrengendes Thema. Und sowieso um uns herum wird doch viel gejammert, oder? Also wir Schweizer haben doch ein bisschen die Tendenz, wir jammern so ein bisschen auf höherem Niveau, wenn es uns mal nicht so passelt. Aber da ist eine ganz wichtige Unterscheidung nötig. Klagen und jammern ist nicht das Gleiche. Kurze Unterscheidung. Klagen ist, wenn wir uns an Gott wenden und uns und eine überlegte Formulierung von unseren Klagen zu Gott bringen oder einfach seufzen. Aber wichtig ist die Ausrichtung auf Gott. Beim Jammern, so verstehe ich es, ist unsere Ausrichtung zu Menschen hin. Dass es einfach darum geht, Leid vor irgendwelchen Leuten zu jammern, dass die dann sagen: Oh ja, du bist wirklich ein Armer und so weiter, kann dir irgendwie helfen. Ich meinte, wenn wir gut geklagt haben, müssen wir nicht mehr unbedingt jammern. Wenn wir Gott unsere Klage dargebracht haben, müssen die Menschen nicht mehr im gleichen Mass wissen, wie Gott das schon weiss. Und in den Psalmen gibt es so viel von diesen Klagepsalmen. Könnt ihr mal lesen, wenn ihr in so Situationen sind. Zum Beispiel, ich bringe euch einfach zwei Beispiele von Dutzenden. Psalm 6, Vers 4, dort heisst: Ich habe allen Mut verloren. Okay? Vielleicht ist heute jemand da und sagt: Ich habe alle Mut verloren. Und dann kommt so ein Du her, das ist klassische Klage. Herr, wie lange willst du dir das noch ansehen? Oder Psalm 13, wo wir schon wieder Lesung gehört haben. Psalm 13, 3, ganz klassische Klage. Wie lange soll meine Seele noch sorgen? Wer kennt das nicht? Eine Sorge, die wir vielleicht schon lange mit uns herumtragen. Wie lange sollen wir uns denn noch Sorgen machen? Und mein Herz täglich aufs Neue trauern. Es ist hochinteressant, die Formulierung, wie lange noch, ist ganz klassische Klage in den Psalmen. Die kommt immer und immer wieder: Wie lange noch, Gott, sollen wir das aushalten? Wie lange muss ich denn die Krankheit noch mit mir rumtragen? Wie lange muss ich die Situation bei der Arbeit eigentlich noch aushalten? Wie lange haben wir noch immer so viel Stress irgendwo? Wie lange noch? Jetzt, wir als Menschen sind eigentlich so gestrickt, dass in der Not und im Leiden, da hätten wir es eigentlich am liebsten, wenn Gott so den allmächtigen roten Schalter würde umkippen und dann wäre einfach alles gut. Und wir beten ja oft so, dass einfach alles irgendwie auf einen Touch besser wird. Psalmen mit ihren Klagen zeigen uns da ein bisschen einen anderen Weg. Psalmen mit den Klagen laden uns ein, dass wir im Chaos, wo wir vielleicht gerade drinstehen, das als Klage zu Gott beten und äußern. Weil wir leben so in einer Zeit, da sind wir uns eigentlich nicht gewöhnt, dass wir nicht schnell eine Lösung haben, oder? Wir leben in einer Zeit, wir wollen immer gerade schnell die Lösung haben. Wir tun gerade schnell bei irgendwo Amazon etwas bestellen oder wir tun es schnell in die Mikrowelle, dass es gut ist. Oder nur funktioniert das beim Leid und bei der Not nicht. Ich habe noch nie gehört, dass man irgendwo im Internet eine Problemlösungs-App herunterladen kann. Und man kann es auch nicht einfach dein Problem schnell in die Mikrowelle tun und dann ist es gut. Im Leiden und im Klagen, im Warten darauf, dass Gott eingreift. Am Schluss geht es um das. Wir warten darauf, dass Gott eingreift. Aber im Warten auf das Eingreifen von Gott ist Klagen etwas, was unserer Seele unheimlich gut tut, weil es die Spannung hilft aushalten. Und wir dürfen im Warten auf Gottes Eingreifen klagen. Zum Beispiel mit dieser Formulierung, wie lange noch? Und heute hast du die Möglichkeit, es hat hinten ein Kreuz und ein Tischchen vorne dran und Zettel. Und vielleicht willst du heute mal eine Klage aufschreiben. Vielleicht gerade mit dieser Formulierung, wie lange noch? Und dann zähl auf, was du gerade am Leiden bist darüber. Und du darfst das ein Kreuz antun als ein Zeichen, dass wir das vor Jesus bringen, die Klage. Und noch schnell ein Gedanke abschliessend zum Thema Klage. Vielleicht denkst du so, hey, mir geht es wahnsinnig gut im Leben, es läuft alles glatt, ich bin frei von Enttäuschungen und ich leiche von einem Erfolg zum nächsten, ich weiss gar nicht, über was ich klagen kann. Dann schau doch über deinen Tellerrand aus. Und du kannst für andere Leute klagen und bitten. Weil ich bin ganz sicher, dass es in deinem Umfeld Leute hat, die gerade etwas Schwieriges durchmachen. Also das ist der Part von der ehrlichen Klage, wo Jesus gesagt hat, Vater, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Und nachher, als drittes, kommt nachher das kämpferische Lob. Jesus, der nachher gesagt hat, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und ich glaube, wenn wir im Lobpreis Raum geben für Klage, dann passiert etwas Interessantes, dann wird unser Lob nachher kämpferischer und es wird entschlossener. Auch da kann man in vielen von diesen Klagepsalmen nachlesen, die fangen zum Teil sehr düster an und die gehen in alle Tiefen runter, von allem Schlimmen, was passiert, aber endet meistens mit einem kämpferischen und neu mit einem entschlossenen Lobpreis. Zum Beispiel Psalm 77 ist ein schönes Beispiel für da. Vers 11 und 12, da sehen wir gerade den Wechsel. Ja, das ist es, was mich so sehr quält. Achtung, da kommt Klage. Dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Wieder, wer hat das nicht schon gedacht? Früher hat doch Gott noch und Jesus haben doch die grossen Wunder da. Aber heute irgendwie nicht mehr so. Also das haben sie schon vor 3.000, 4.000 Jahren gesungen. Darum, ja, genau, können wir es vielleicht auch einordnen. Aber das ist vielleicht das, wo man manchmal auch denkt, warum greifst du Gott nicht mehr gleich ein wie früher? Und dann der Switch, der Wechsel, das Doch ist ganz entscheidend. Doch, ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Das wäre das Lied von der Lauren Daigle. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Verstehen Sie, gerade in schwierigen und in schmerzhaften Situationen und Zeiten, da kommt uns vielleicht das Lob zu Gott nicht so automatisch über die Lippen. Da können wir nicht in Gottesdienst und denken, juhu, ich habe heute nichts, also ich habe mich nur darauf gefreut, Loblieder zu singen für Gott. Und es ist alles nur wunderbar und schön. Es gibt so Tage, aber vielleicht gibt es dir nicht so viel. Aber gerade dann ist Lobpreis auch ein Kampf. Und ist auch eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, und ich lobe Gott trotzdem, ich erinnere mich trotzdem an das, was er alles schon für mich da hat. Wir erinnern uns an seine zuvorkommende Güte, wir erinnern uns an seine Liebe, an seine Gnade. Und ich wünsche mir, dass wir auch in unserem Lobpreis, auch in unseren Liedern, den kämpferischen Aspekt drin haben. Auch zu sagen, hey, ich entscheide mich heute zum Lobpreis, auch wenn nicht einfach alles gut und schön ist in meinem Leben. Ein Beispiel für ein Lobgebet, ein Lied, wo das drin hat, das kämpferisch ist, von der Maria in der Weihnachtsgeschichte. Das sogenannte Magnificat, also das ist berühmt worden. Lukas 1, nur zwei Verse daraus, das ist ein längerer Abschnitt. Aber dort singt sie oder betet sie, Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Da wäre auch mal ein interessantes Lobpreislied. Das ist Lobpreis, kämpferischer Lobpreis. Das ist entschiedener Lobpreis, der von einer Klage herkommt, aber dann in den kämpferischen Lobpreis übergeht. Ein revolutionäres Loblied. Mit der Aussicht, dass Gott gerecht ist und die Welt einig wird im besten Sinn, auf den Kopf stellen. Und dann Klage und Lobpreis endet meistens auch noch in einer Aktion. Jesus im Garten Gethsemane betet und findet durchs Klagen und den Lobpreis durch zu neuer Kraft. Das heisst, Markus 14, 41, sagt er dann: Es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Also er tut sich auf den Weg begeben, er geht den Weg ans Kreuz, weil die Klage und der Lobpreis ihm neue Mut, neue Zuversicht gegeben. Es kann auch bei uns passieren, dass wir vielleicht durch die Klage, durch die Fürbitte, uns plötzlich etwas bewusst wird, wo wir in Aktion treten können, wo Gott vielleicht will, dass wir aktiv etwas tun. Lobpreis, glaube ich, ist eng verknüpft mit Mission. Lobpreis ist eng verknüpft mit der Liebe für unsere Mitmenschen. Lobpreis ist eng verknüpft mit Nächstenliebe. Lobpreis ist keine Weltflucht. Lobpreis ist kein geistliches Sprudelbad, das ich einfach die Realität abstellen kann von dem, was um uns herum läuft. Sondern Lobpreis, die Erinnerung an das, was Gott alles schon da hat. Die Erinnerung an seine Grösse, auch an seine Geschenke, die er uns gegeben hat, kann uns Mut machen, uns neu aktiv zu beteiligen. Auch dort, wo es herausfordernd ist, auch dort, wo es Leiden mit sich bringt. Und wenn wir im Lobpreis auch darüber staunen, was Gott uns alles an Gaben gegeben hat, dann kann das zu einer Aufgabe werden. Alle Gaben, die uns Gott schenkt, kann zu einer Aufgabe werden, wo wir in Aktion treten, wo wir hingehen zu anderen, wo wir der Welt um uns herum, den Menschen um uns herum, irgendeine Art dienen. Und darum, wenn wir nachher vielleicht auch Zeit haben vom Lobpreis und vom Klagen, möchte ich dir die Frage einfach auch mitgeben. Gibt es jemanden, gibt es vielleicht eine Person, die Gott dir aufs Herz legt? Eine Situation, wo du denkst, da könnte ich etwas tun, da zeigt mir Gott etwas, wo ich aktiv werden könnte. Dann ist das auch eine Antwort von der Klage und vom Lobpreis. Ja, ich komme zum Schluss von dieser Predigt. Es kann nämlich sein, dass wir uns manchmal von der Not um uns herum, von der Not in dieser Welt, dass wir fast ein bisschen taub werden. Und gar nicht mehr recht anhören, gar keine Lust mehr haben, zum Nachrichten zu schauen oder zum hören, was alles wieder Schlimmes passiert ist. Aber ich glaube, dass das nicht das Ziel ist. Ich glaube, um das Aushalten, die Spannung vom Leiden in dieser Welt, da hilft uns Klage. Da hilft uns Klage, das vor Gott zu bringen und uns daran zu erinnern, wer er ist und was er alles kann tun. Und wenn wir nochmal auf Jesus schauen, wo Jesus in Morast, in die Sünde, ins Böse von dieser Welt reingekommen ist, ist Jesus tatsächlich untergegangen. Jesus ist abgezogen worden in den Morast dieser Welt. Jesus ist gestorben für uns am Kreuz. An das denken wir nachher, wenn wir zusammen das Abendmahl nehmen. Jesus hat sein Leben gegeben für uns. Er hat sich vom Bösen überwältigen lassen. Und was wie eine Niederlage ausgesehen hat, ist eigentlich ein Sieg. Das ist das, was Jesus ganz kurz formuliert im Johannes 19,30, wo er sagt, es ist vollbracht. In dem Moment hat es ausgesehen wie eine Niederlage, aber es war ein Sieg. Weil in dem Moment, wo Jesus sein Leben hingegeben hat, hat er das Böse überwunden, das Böse besiegt. Und nicht der Tod hat gesiegt, sondern das Leben. Und nicht das Böse hat gesiegt, sondern die Liebe. Und 3 Tage später ist dann die Bestätigung gekommen, Jesus lebt, Jesus hat das Böse tatsächlich überwunden, den Tod überwunden. Und darum ist Abendmahl eben auch Lobpreis. Das habe ich auch schon gesagt. Abendmahl, wenn wir es nachher zusammen feiern, ist eine Art von Lobpreis. Weil dort kommt genau das zusammen. Das Leiden von Jesus. Wir erinnern uns an das Leiden von Jesus. Dass er gestorben ist für uns. Dass er brutal, auf brutalste Art und Weise hingerichtet wurde. Aber das ist nicht alles. Das Abendmahl erinnert uns auch daran, dass eben das Böse nicht das letzte Wort hat. Dass die Herausforderungen nicht das letzte Wort hat. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sondern dass Jesus, dass du Verstehung und das Leben das letzte Wort haben. Und aus dem Sieg heraus gibt es auch Hoffnung für uns alle. Und wenn du heute da bist und du hast irgendwo eine Frage in deinem Leben, ein Leiden oder ein unerhörtes Gebet, dann kann dir die Verstehung von Jesus, oder dann zeigt dir die Verstehung von Jesus, dass auch dein Leiden, auch deine Not, auch dein unerhörte Gebet, einisch wird ein gutes Ende nehmen. Vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht in einem Jahr, aber ganz sicher in der neuen Schöpfung. Einisch in dem neuen Himmel und Erde. Und darum können wir Hoffnung haben. Aber darum können wir auch Raum schaffen für Klage. Und darum können wir zusammen das Abendmahl feiern. Weil dort das Leiden und Hoffnung zusammenkommen. Ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du ganz genau weißt, wie sich das anfühlt, auf dieser Welt zu leben. Und du weißt ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man Tag für Tag, Woche für Woche, irgendeine Art mit Begrenzungen, mit Not, mit Leiden konfrontiert ist. Und danke, dass auch im Lobpreis drin das Platz hat, in der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist, hat das Platz, dass wir unsere Klagen, dass wir unser Unverständnis darüber, wie es läuft in dieser Welt, dass wir das dir sagen dürfen. Und danke, dass im Lobpreis, wenn unser Klagen eingebettet ist, dass wir dafür neue Perspektiven bekommen. Und ich bitte dich, dass gerade heute ein Moment sein darf, wo wir miteinander oder auch einzelne für sich dürfen wie einen Weg finden zu einem entschiedeneren, kämpferischen, überzeugteren Lobpreis. Und Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du am Kreuz genau diese Sachen zusammengebracht hast. Das Kreuz ist Hingabe, ist ein Opfer, ist Lobpreis, ist aber auch das Leiden. Und das Leiden, das nicht das letzte Wort hat. Jesus, von Herzen danke viel, viel mal. Und danke, dass du uns einladest, dass wir mit dir dürfen das Abendmahl feiern. Dass wir dürfen den Weg vom Leiden hin zum Leben ein Stück weit miterleben dürfen.